Hi Leute, bevor es losgeht, noch eine Info. Wenn euch optisch definiert gefällt, könnt ihr uns jetzt auch auf Ko-fi unterstützen. Unter ko-fi.com/optisch-definiert. Falls das zu schnell ging, die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Eure Unterstützung macht, dass wir keine Werbung schalten brauchen. Außer diese hier, aber die ist ja eh für uns. Und jetzt geht's los.
Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Ines Kort. Hallo Ines.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Ines, danke, dass du dabei bist.
Super gerne.
Ja, total schön. Danke, dass das geklappt hat, dass du uns so schnell und spontan zugesagt hast. Ines, du bist ein Teil der Drei-Fragezeichen-Familie, kann man sagen. Du und Piwi, also Christopher Tauber und Hanna Wenzel und Marius Pawlitzer und Kim Schmidt. Ihr macht nämlich alle die Drei-Fragezeichen in unterschiedlichen Ausführungen. Was machst du da eigentlich?
Ja, genau, die Drei-Fragezeichen-Familie. Ich bin durch Christopher Tauber zu den Fragezeichen gekommen. Da gab es halt die Idee bei Kosmos, die allerersten Romane von den Drei-Fragezeichen, die damals in den 60ern in den USA entstanden sind, nochmal als Klassiker-Graphic-Novels, in Anführungszeichen, neu aufzulegen.
Okay, ich muss mal ganz kurz einhaken schon an der Stelle, weil eigentlich die drei Fragezeichen kennt man ja als Hörspiel. Mir war jetzt gar nicht so bewusst, dass das auch Romane dazu gab. Also drei Fragezeichen, da sind ja Generationen oder zumindest unsere Generation mit eingeschlafen. Aber Romane waren da auch so ein Ding.
Ja, Romane waren die Basis tatsächlich. Also wie gesagt, in den 60ern sind die entstanden. Robert Arthur war so der allererste Autor. Die AutorInnen haben sich durch die Jahre da ganz schön abgewechselt. Also es gibt da gar nicht so einen, der dann ewig das gemacht hat. Aber Robert Arthur ist so ein bisschen so der Vater der drei Fragezeichen. Und das waren wirklich so Pulp-Geschichten für Kinder. Ne? So dieses drei Jungs machen Abenteuer irgendwie in den USA, in Kalifornien. So. Das war wirklich die Basis für die drei Fragezeichen. Bis heute laufen ja auch die Romane parallel. Und der Triumphzug der drei Fragezeichen in Deutschland hat natürlich mit den Hörspielen zu tun, klar. Ne? Die haben sich dann hier so total durchgesetzt. Aber die Basis von allem waren diese Romane. Und Kosmos hat gesagt, ja, wir würden die allerersten, also das Gespensterschloss, die flüsternde Mumie und die rätselhaften Bilder umsetzen für alle Hardcore-Fans der Hörspiele. Die Reihenfolge der Hörspiele ist nicht dieselbe wie die der Romane. Da gibt's dann auch noch so ein bisschen Konfusion. Und Christopher, der hat ja seine eigenen Geschichten für die drei Fragezeichen geschrieben und gezeichnet. Dann gab es halt diese Idee mit den Klassikern und er hatte da aber dann irgendwie nicht so Lust darauf, die dann auch noch zu zeichnen und meinte, ich setze einfach die Romane als Comic-Skript um. Wen könnte ich denn da mal fragen, der das zeichnen möchte? Und der kam irgendwie auf mich. Wusste auch tatsächlich, dass ich schon mal Gespräche mit Kosmos geführt hatte für die drei Fragezeichen Cover. Also für die Bücher, die ja früher immer von Eiger Rasch, dieser großen Illustratorin, die das Bild der drei Fragezeichen halt auch so unglaublich geprägt hat. Da musste dann halt irgendwann mal ein Ersatz gefunden werden aus Altersgründen. Da hatte ich dann auch schon mal Gespräche geführt mit Kosmos, hatte auch schon mal so ein paar Testcover gezeichnet. Das hat sich dann alles so ein bisschen zerschlagen. Und ich dachte, das war jetzt meine Karriere bei den drei Fragezeichen. Und dann gab es die Anfrage von Christopher ein paar Jahre später. Und er meinte so, möchtest du hier drei Bände zeichnen? Und habe ich halt kurz nachgedacht und habe gedacht, es wäre sehr dumm, wenn ich jetzt hier Nein sagen würde. Und habe dann tatsächlich sensationell drei Verträge auf einmal bekommen von Kosmos. Und habe dann diese drei Bände gezeichnet.
Und dann ging's los.
Sind denn diese Verträge, ist das eine Pauschale über das gesamte Buch oder wirst du pro Seite bezahlt?
Das war eine Pauschale, wenn ich mich recht entsinne. Und es gab halt noch extra Coververgütung und halt Prozente.
Also du bist auch am Umsatz beteiligt?
Genau.
Als so eine Art Mitautorin?
Ja, als Illustratorin dann.
Ja, genau.
Es ist ja anders bei Franchises, mit denen du jetzt gearbeitet hast, Ingo, ne? Da bist du ja nicht beteiligt unbedingt.
Naja, bei Star Wars nicht. Nein, das ist da einfach nicht üblich. Und damit muss man sich halt irgendwie abfinden. Dafür ist es halt Star Wars. Hey.
Yay. Nee. Naja, cool. Aber ich war schon, Fragezeichen.
Um das ganz kurz zu machen, da wusste ich schon, worauf ich mich einlasse. Also insofern, die sind da schon sehr offen, denn da gibt es keine Beteiligung. Aber es ist halt ein bezahlter Job und es ist gar nicht so schlecht bezahlt tatsächlich. Also das ist halt schon eine Abwägung einfach. Ich habe es gerne gemacht. Wie war das für dich, Ines, an den drei Fragezeichen zu arbeiten? Warst du vorher vertraut mit der Materie?
Hast du die drei Fragezeichen früher eigentlich auch gehört oder gelesen? Oder?
Ich habe tatsächlich die drei Fragezeichen sehr viel gehört, aber auch tatsächlich erst ab dem Studium. Die meisten steigen da ja so als Kinder ein, ne, und hören die dann irgendwie abends ins Bett. Bei mir war es so ein bisschen komisch. Ich habe die drei Fragezeichen, wie gesagt, irgendwie so im Studium für mich entdeckt, weil ich dann so von Freundinnen umgeben war, die alle auch die drei Fragezeichen gehört haben. Ach, und dann gab es plötzlich so einen ganz heißen Handel mit Folgen. So, hier, ich habe die Folge 100 bis 120, dann gib mir mal 130, also so und rum. So. Das war ganz lustig. Wir haben dann zusammen gearbeitet und nebenher drei Fragezeichen gehört. Das war dann wirklich so ein Ding. Also dementsprechend bin ich so ein bisschen später erst dazu gestoßen.
Late Adopter.
Ja, aber dann habe ich sie halt wirklich rauf und runter gehört und war dann auch sehr up to date. Deswegen, es war für mich halt auch echt eine große Ehre, dann irgendwie gefragt zu werden, weil ich war halt auch bei den Live-Auftritten von den drei Sprechern und habe da tatsächlich auch so in den Pausen, da gab es dann so auf der großen Leinwand hinter den Sprechern Werbung für Merch und da war dann auch Werbung für einen Comic von Christopher. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie in einer riesigen Arena in Düsseldorf saß und dachte, geil, das ist schon ein bisschen super. Und dachte, ich will auch Comics machen hier für die drei Fragezeichen. So hat sich's dann tatsächlich ja auch irgendwie ergeben, was ich halt so cool finde. Also ich habe wirklich sehr gerne daran gearbeitet, um auf die Frage jetzt mal zurückzukommen. Ich hatte zwei Redakteurinnen bei Kosmos, die mich da auch sehr unterstützt haben. Das muss ich auch wirklich sagen. Die haben auch meine Interessen sehr gut vertreten, wenn es irgendwie darum ging, mit dem Verlag zu reden, weil ich war jetzt nicht direkt an irgendwelchen Konferenzen beteiligt. Das haben dann halt meine Redakteurinnen für mich gemacht, wenn es dann irgendwie hieß, ja, der Vertrieb hätte gerne noch dies oder jenes oder das wollen die nicht und ich dann aber gesagt habe, aber ich möchte das ganz gerne oder wenn ich halt Sachen erklären musste. Die haben das dann für mich schön weitergetragen, deswegen war das echt wirklich angenehm zum Arbeiten. Der einzige Nachteil war so ein bisschen, weil ich halt so konzentriert an diesen drei Bänden am Stück arbeiten musste. In der Zeit konnte ich keine drei Fragezeichen hören. Da habe ich echt gedacht so, boah, ich werde wahnsinnig, wenn ich Overkill. Jetzt hier, ja, wirklich, also wenn ich jetzt hier sitze und es war wirklich zeitlich relativ knapp und echt viel Arbeit. Ich dachte so, wenn ich jetzt 7 Tage die Woche an drei Fragezeichen sitze und dann beim Arbeiten, und ich höre wirklich sehr viel nebenher beim Arbeiten, dann auch noch drei Fragezeichen höre, dann werde ich wirklich dumm. Das geht nicht.
Du bist du selber zu Justus, Jonas.
Ja, ja, so, oh Gott.
Ja. Wie ist es denn eigentlich? Also drei Fragezeichen hört man ja nun in erster Linie bei uns. Vielleicht liest man es halt noch so als Roman. Da sind aber keine optischen Elemente jetzt erstmal dabei, bis auf halt Coverillustrationen vielleicht oder so. Aber du musst ja diese Figuren auf einer bildlichen Ebene zum Leben erwecken. Wie war denn das für dich? Also es gab ja auch schon von Christopher Tauber die Comics, ne? Aber trotzdem musst du ja dich selber da auch nochmal so reinfinden. Und vor allem, wenn die dir ja eigentlich so ganz vertraut sind.
Das war tatsächlich schon eine Herausforderung. Wir hatten eine recht lange Pitch-Phase oder halt Einfindungsphase bei Kosmos. Das war auch, glaube ich, schon nötig. Das heißt, ich habe Charakterblätter gemacht für die drei und die dann mit dem Verlag abgestimmt, weil es ist nun mal halt auch einfach so, bei so einer großen Marke, da ist halt auch viel Markenschutz dahinter. Kosmos wollte doch dann schon auch reinreden, wie die dann auszusehen haben, weil es gibt Vorgaben. Ne? Es gibt wirklich so, welche Haarfarbe haben die, welche Haarstruktur haben die. Ich hatte am Anfang Bob zum Beispiel mit sehr viel lockigeren, welligeren Haaren, weil ich dachte, ach, das kann ich mir gut vorstellen, gab's aber nicht. Es gab dann tatsächlich auch nochmal Anpassungen an Peter das Haarfarbe, also wirklich so braun, okay, aber bitte dieser Braunton eher. Das war halt so eine Sache. Ansonsten war aber auch klar, ich zeichne in meinem Stil. Mein Stil wird definitiv ein anderer Stil sein als der zum Beispiel von Hannah Wenzel bei Rocky Beach. Und mein Stil wird auch ein anderer sein als der von Christopher Tauber in seinen Comics. Das war von Anfang an klar. Und dementsprechend jetzt auch nicht so, dass die gesagt haben, oh bitte versuche einen der anderen Stile zu imitieren. Das weiß ich auch nicht, ob ich das gemacht hätte. Das gab es aber auch tatsächlich nicht. Das war klar, ich mache das halt in meinem Stil. Und zum Glück durfte ich dann halt auch vollfarbig arbeiten, weil da gab es dann auch so Diskussionen, machen wir das jetzt in Farbe oder nicht in Farbe? Und ich habe gesagt, bitte, wenn ich es mache, gerne in Farbe. Das hat aber alles dann ganz gut funktioniert. Mir war aber auch klar, dass viele Fans der drei Fragezeichen ein Bild von den Jungs im Kopf haben. Die haben halt ein Kopfkino. Da will ich auch gar nicht das überschreiben. Also das ist halt für viele halt auch ein Grund zu sagen, ja, dann will ich halt die Comics nicht. Finde ich völlig in Ordnung. Und ich habe dann auch tatsächlich es vermieden, in Fanforen nachzulesen, wie die so die Comics aufnehmen. Da habe ich halt gedacht so, nee, das gebe ich mir nicht, weil da kannst du ja eigentlich nur verlieren. Ne? Also wenn es jemand trotzdem toll findet, ich kenne ein paar wirklich grandiose Hardcore-Drei-Fragezeichen-Fans, die halt jetzt auch immer auf Veranstaltungen vorbeikommen, die sind super lieb, super toll. Aber mir ist natürlich auch klar, dass bei vielen dann so dieses, ne, das sind meine Jungs, da habe ich so ganz viele nostalgische Gefühle, das will ich nicht. Kann ich total verstehen, bin ich auch fein mit, so.
Das wollte ich dich gerade fragen, ob du da eigentlich auch Feedback kriegst über die Figuren, wie sie von dir gestaltet sind.
Ja, also wie gesagt, es gibt so ein paar Fans, die dann halt auch wirklich sagen, ja, finde ich super, the more the merrier sozusagen, ne? Alle, die dran teilnehmen, ist doch schön und vor allen Dingen, wenn man halt auch einen direkten Kontakt herstellen kann, ne? Wenn man sich auf Messen unterhalten kann, die finden das dann, glaube ich, halt auch total schön, dass da so ein Austausch stattfindet und ja Gott, wer halt Hardcore-Fan ist und sagt, ne, in meinem Kopf habe ich die komplett ausgestaltet, dann ist halt ein Comic für die halt nichts. Ne? Das finde ich auch völlig in Ordnung.
Hast du da einen Kontakt auch mit den Sprechern oder so?
Nein, also gar nicht. Da ist, glaube ich, tatsächlich noch so viel Distanz dann halt auch einfach dabei. Von den drei Fragezeichen gibt es ja mittlerweile auch so viel Zeugs, sage ich jetzt mal noch zusätzlich. Also man kann ja einfach in eine Thalia gehen und sich die Socken und das Frühstücksbrettchen und sonst was holen. Ich weiß nicht, ob die Sprecher tatsächlich da so informiert sind, ob meine Comics, also ne, unsere Comics da so existieren. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Ich habe tatsächlich keinen Kontakt zu denen. Das ist jetzt nicht so, dass die Familie drei Fragezeichen da dann so eng geknüpft ist, dass ich das dann auch noch mitnehmen würde. Also so Celebrity ist man dann nicht.
Aber ist es so, dass bei dir zu Hause auch die Frühstücksbrettchen und die Socken rumfliegen? Man kriegt sowas ja dann oft immer auch geschenkt. So, hey, guck mal, drei Fragezeichen, das machst du doch auch. Hier, ich habe ein Frühstücksbrettchen gesehen und musste an dich denken. Weiß ich bestimmt.
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, alle, die mir sonst so Dinge schenken, kennen halt so meine Geschichte, wie das alles abgelaufen ist und hatten jetzt nicht so das Bedürfnis, so, okay, komm, wir schmeißen dich auch noch mit Merch zu. Also ich mag Iga Raschs Illustrationen eigentlich ganz gerne. Die sind so poppig und grafisch. Da habe ich mir zwischendurch, weil ich dann eine Vergünstigung im Merch-Shop hatte, da habe ich mir so zwischendurch noch so Sticker besorgt. Aber das war dann alles. Also ich bin nicht eingedeckt in weißen, blauen und roten Fragezeichen. Doch, ich habe ein T-Shirt von der Live-Tour. Das ist nämlich so ein Kassettenmotiv und das fand ich eigentlich ganz nett und das ziehe ich manchmal an, wenn ich irgendwie auf Lesung bin oder so, weil das fand ich tatsächlich ganz schick.
Die Arbeitskleidung.
Genau.
Ich würde gerne den Rahmen ein bisschen weiter aufziehen. Ines, würdest du sagen, kommst du aus der Illustration, bist dann zum Comic gekommen oder hast du schon immer Comic gemacht oder war das dein Ziel oder?
Boah, komme ich aus Illustration? Das ist eine gute Frage. Ich bin relativ spät eigentlich zum Comiczeichnen gekommen. Also ich habe immer gezeichnet. Das ist halt so dieses Übliche, was man von allen möglichen Leuten immer hört. Ich habe gezeichnet, seit ich denken trinken kann. Ja, also tatsächlich war das auch genau das, wie es halt bei mir war. Also meine Eltern haben mich da auch unterstützt, also immer so unter meine Hände immer wieder so ein neues Blatt Papier geschoben, so das Kind will zeichnen, also unterstützen wir das jetzt, und mir so Stifte hingelegt und immer dafür gesorgt, dass Papier da ist, und das habe ich halt sehr viel gemacht. Ich habe so vor mich hingekrakelt. Ich habe auch immer Comics gelesen, auch das ist jetzt nicht neu. Ich habe aber mit Comics lesen gelernt, zum Beispiel mit dem Mickey Mouse Magazin.
Ach, sieh an, guck an, das ist bei mir genauso.
Oh ja, ja, Mickey Mouse Magazin war tatsächlich Pflicht, jede Woche. Wenn wir in den Urlaub gefahren sind, dann hatte ich so einen Schreibwarenladen bei uns im Ort. Da habe ich dann bestellt, ne, und nachdem der Urlaub vorbei war und wir zurück waren, wieder im Lande sozusagen, dann bin ich dahin und war dann ganz stolz, dass ich 3 Hefte auf einmal abholen konnte. Das war über Jahre hinweg, ne? Also das war wirklich ein fester Punkt. Aber ich habe Comic nicht als etwas wahrgenommen, das eine Option für mich darstellt. Das gab es für mich irgendwie nicht. Das kam eigentlich erst wirklich sehr viel später, als die Manga-Welle in Deutschland ankam. Und dann plötzlich halt auf Veranstaltungen so diese kleinen oder kleineren Verlage aufkamen, die gesagt haben, hey, wir unterstützen junge ZeichnerInnen und bieten denen eine Plattform, die sehr viel zugänglicher ist, als jetzt zu sagen, okay, und dann mach jetzt bitte mal ein 100-seitiges Splitter-Album. So, sondern einfach zu sagen, hey, wir machen Anthologien. Du kannst mit 20 Seiten bei uns relativ schnell reinkommen. Und da war tatsächlich bei mir das allererste Mal so der Gedanke da, ach so, Moment mal, das, was du die ganze Zeit konsumierst, das ist tatsächlich eine Option für dich. Das kannst du auch machen. Da war ich aber dann halt auch schon was älter, sage ich jetzt mal, ne? Und das war für mich tatsächlich dann der Einstieg. Und so bin ich dann in Comic reingefallen. Und dann war es plötzlich Comic, so.
Also du hast ja angefangen, oder war das dann Anfang mit Masu Schmiedstochter? Das war dieser Webcomic, den du gemacht hast? Oder gab es vorher schon was?
Ja, genau, es gab vorher schon Sachen.
Ah, okay.
Ich bin tatsächlich eingestiegen mit Manga-Kurzgeschichten. Ist vielleicht jetzt gar nicht mehr so sehr in meinem Stil erkennbar. Ich habe tatsächlich Manga-Kurzgeschichten für den Schwarzen Turm gezeichnet und war da in ein paar Anthologien, zum Beispiel im Paper Theater vertreten und habe da sozusagen laufen gelernt mit. War damit jetzt aber auch nur so mäßig erfolgreich beziehungsweise mäßig zufrieden. Ich habe halt ganz viel im Manga-Stil gezeichnet, hatte aber immer so das Gefühl, dass mich da irgendwas bremst, und habe dann tatsächlich gegen Ende meines Studiums einen totalen Bruch vollzogen und hatte so dieses, ich muss einen anderen Zeichenstil mir antrainieren, weil das, was ich zeichnen möchte, funktioniert für mich nicht in dem Manga-Stil. Und dann habe ich diesen Stil entwickelt, in dem ich Masu gezeichnet habe. Das ging relativ hoppladihopp, so wenn ich es jetzt rückwirkend betrachte. Aber ich musste tatsächlich irgendwas ändern, weil ich wäre so nicht weitergekommen. Also ich glaube nicht, dass ich heutzutage noch Comics machen würde, wenn ich im Manga-Stil weitergemacht hätte. Was keine Kritik am Manga-Stil ist, falls das jetzt jemand missverstehen möchte, sondern schlicht und ergreifend in der Art und Weise, wie ich mit Manga-Stil umgegangen bin. So, und ich hatte so dieses, okay, ich muss was anders machen. Und dann gab es Masu. Also wie gesagt, Kurzgeschichten gab es schon vorher. Masu war dann wirklich mein Einstieg in große Geschichten erzählen. Und ich war halt so begeistert, weil das halt bei Masu funktioniert hat, was halt alles vorher nicht bei mir funktioniert hat. So entstand dann Masu, genau, als, wie du schon meintest, erst als Webcomic und dann ein paar Jahre später, 2018, dann als gesammeltes Werk beim Schwarzen Turm als Buch.
Was hat denn nicht funktioniert? Was hat dich denn gebremst? Weißt du das heute? Weswegen du da auch so nur so mäßig zufrieden warst?
Ich war unglaublich steif in meinen Charakteren. Also ich hatte so einen halb realistischen Ansatz beim Zeichnen irgendwie im Manga-Stil. Und war aber irgendwie gefangen in den Manierismen, die ich glaubte, irgendwie nachahmen zu müssen, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Ich hatte so dieses, ja, es soll halt nicht zu quietschig werden. Das war halt nie mein Stil. Ich habe dann eher versucht, so einen eher seriöseren Manga-Stil zu zeichnen, habe mich aber irgendwie verhaspelt. Also ich merkte, ich bin unglaublich steif und kämpfe mit jedem Panel. Und das hat sich für mich falsch angefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, ich springe so von Panel zu Panel und es ergibt sich irgendwie ein Fluss daraus, sondern ich hänge da und am Ende ist nicht das auf dem Papier, was ich gerne hätte zeichnen wollen. So, und ich dachte, warum? Warum ist das so ein Kampf? Also ich habe das Gefühl, das kann nicht richtig sein, wenn es so einen Kampf darstellt für dich. Und Masu ist ja sehr viel reduzierter, alles sehr viel weicher, sehr viel beweglicher, sage ich jetzt mal. Ne? Es ist halt sehr viel nudelarmiger, wie man das halt gerne mal so ausdrückt. Das hat dann plötzlich funktioniert und da hat dann plötzlich bei mir irgendwas Klick gemacht und sich richtig angefühlt. Also ich fand es faszinierend, dass das für mich funktioniert hat. Es ist tatsächlich vielleicht auch ein Tipp für andere. So dieses, wenn ihr feststellt beim Zeichnen, dass ihr zwar gerne zeichnet, aber es sich irgendwie super schwer anfühlt oder dass ihr vielleicht auch auf der Stelle tretet. Manchmal hilft es wirklich, nochmal zurückzutreten und drüber nachzudenken, ob der Stil, in dem man zeichnet, tatsächlich der Stil ist, der richtige für einen ist.
Bedeutet das dann, weil du ja Manga vorher gemacht hast, das ist ja stilistisch schon ein bisschen festgelegt, oder?
Naja, also wenn man sich mal so wirklich die Breite der Manga-Veröffentlichungen anschaut, gibt es da schon ja wirklich krasse Unterschiede. Ich glaube, dass ich halt schon auch hätte da vielleicht einen Platz für mich finden können. Rückwirkend ist das schwer zu sagen, weil ich halt auch einfach festgestellt habe, das ist es halt einfach nicht. Und ich habe halt auch sehr viel Spaß einfach an Farbe. Auch das schließt sich natürlich nicht komplett aus. Es gibt natürlich auch vollfarbige Manga so, auch wenn das natürlich jetzt nicht das Bild ist, was man halt meistens sieht. Und ja, zum größten Teil sind sie ja schwarz-weiß. Man hat da ja schon so seine Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass ich die halt nicht wirklich für mich gesehen habe und deswegen es nicht funktioniert hat.
Also ich habe halt so ein bisschen in die Richtung gefragt, war das denn jetzt, als du dann gemerkt hast, ich fühle mich da irgendwie, da klemmt irgendwas einfach. Ich zeichne jetzt hier Manga und irgendwie, weiß nicht, wie du sagtest, ich kämpfe mit jedem Panel. War das jetzt einerseits vielleicht so eine Entscheidung oder die Frage, ich probiere einfach mal einen anderen Stil oder war das damit verbunden, ich mache jetzt keine Mangas mehr oder wäre das trotzdem möglich gewesen? Hast du dich jetzt quasi von deinem Zeichenstil verabschiedet oder von Manga?
Ich habe mich definitiv von Manga verabschiedet. Also ich glaube, dass ich versucht habe, etwas zu imitieren, was mir gar nicht liegt. Ich glaube, das war das Problem. Ich war halt sehr begeistert von Manga. Ich finde auch Manga immer noch toll. Wenn ich was finde, was ich interessant finde, dann lese ich das immer noch gerne. Aber damals hatte ich so dieses Gefühl, ich bin total begeistert davon und da ergeben sich jetzt auch plötzlich Türen, ne, mit der Manga-Welle und der Unterstützung plötzlich auch aus der deutschen Verlagswelt. Da muss ich jetzt irgendwie rein. Und dann habe ich versucht, das für mich zu adaptieren. Das hat aber nicht funktioniert. So. Ich bedauere das nicht. Ich habe auch eine Menge gelernt. So alles, was ich gemacht habe im Comic-Bereich, hat mich immer am Ende irgendwas gelehrt. So. Das war halt auch cool. Und ich habe natürlich halt total tolle Kontakte geknüpft. Vor allen Dingen halt zum Schwarzen Turm. Das war halt schon wertvoll. Aber ich muss sagen, so richtig dolle war es halt einfach nicht. Und ich würde jetzt halt auch niemandem raten, so, ja, schaut euch bitte meine Jugendwerke an. Das muss ich auf alle Fälle empfehlen. Da ist halt auch so eine raue Schönheit drin. Nee, also kann man jetzt auch, glaube ich, getrost liegen lassen.
Ist dir das schwer gefallen? War das ein krasser Schnitt für dich oder war das eher so ein Befreiungsschlag?
Also es war erstaunlich leicht für mich irgendwie. Also es war wirklich, glaube ich, genau der Befreiungsschlag, wie du gesagt hast, den ich gebraucht habe. Also ich habe meine Abschlussarbeit im Studium, Kommunikationsdesign, war tatsächlich auch ein Comic. Der ist Schrott. Aber der war tatsächlich der erste Schritt für diesen neuen Stil. Das war wirklich wie so eine Fingerübung, bevor man richtig loslegt. So dieses Fingerknöchelknacken mal im Stil. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, ach so, okay, dann brauchte es halt noch so ein bisschen Feintuning. Da musste ich an ein paar Stellschrauben dann nochmal ran, bis es sozusagen dann bei Masu angelangt ist. Aber das war schon so der erste Schritt. Und aus irgendeinem Grund war das so dieses, okay, ja gut, das geht. So. Ich glaube, dass das halt für viele, glaube ich, eine Katastrophe wäre, wenn jemand sagen würde, mach mal einen anderen Stil. Bei mir hat es tatsächlich funktioniert und halt ohne große Wehen. Also ich habe da nicht lange gelegen und gelitten.
Das klingt auch so einfach jetzt. Wie so, naja, und dann habe ich halt was anderes gemacht. Das hat halt funktioniert und alles war schön. Aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass der Zeitraum dahinter doch ein bisschen länger war. Wobei, wenn du jetzt gerade gesagt hast, das war kein Problem, dann vielleicht ja doch nicht. Kannst du das so überblicken, wie lange das eigentlich gedauert hat? Also ich meine, auch so einen neuen Stil zu finden, das ist ja selten, also korrigier mich mal, der erste Versuch, der dann halt sitzt. Also kannst du das noch so ein bisschen abschätzen, wie lange sich dieser Prozess hingezogen hat und wie er sich so bei dir entwickelt hat?
Boah, also ich weiß, wie gesagt, dass ich für die Abschlussarbeit an diesem Stil gearbeitet habe. Und ich glaube, dass natürlich, wenn man so eine Abschlussarbeit macht, man natürlich auch viel schon mal reinsteckt. Ne? Das macht man ja jetzt auch nicht gerade so auf einer halben Arschbacke in 5 Minuten. Und ich glaube, da war dann halt einfach schon viel Entwicklungsarbeit für den Stil mit dabei. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe dann gar nicht wahnsinnig viel sonst dazwischen in dem Stil ausprobiert, bis ich dann bei Masso lag. Also ich hatte so ein paar Illustrationen, die ich gemacht habe, wo ich mich dann so ein bisschen herangetastet habe, bis ich dann halt so diesen Endzustand sozusagen hatte, wo ich gedacht habe, ja, okay, das ist jetzt was, mit dem ich länger arbeiten kann. Da gab es dann gar nicht so wahnsinnig viel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ja, ja, aber ich habe dann ja noch A, B, C und D als Buch oder ne, als Kurzgeschichte gemacht. Das gab es eigentlich gar nicht. Das war natürlich irgendwie fließend. Aber eigentlich lief es dann irgendwann in Masso.
Und hast du das Gefühl, du bist da jetzt richtig zu Hause? Also, dass das auch für immer, kannst auch nein sagen, aber das wird jetzt wahrscheinlich erstmal für immer so dein Stil bleiben?
Ist es ja gar nicht so 100%. Also, wenn man die 3 Fragezeichen-Comics neben zum Beispiel Masso liegt, da sind dann ja auch schon wieder Unterschiede zu sehen. Ne? Also, die Augen zum Beispiel sind anders. Die 3 Fragezeichen sind sehr viel detaillierter und sehr weniger nudelig. Ne? Also sehr viel realistischer in Anführungszeichen, sehr viel detaillierter als Masso. Dann das Regelwerk, das ist ja der Comic, den ich nach den 3 Fragezeichen gemacht habe, ist quasi so eine Mischung aus dem Stil der 3 Fragezeichen und Masso wiederum. Also auch da gibt's bei mir immer wieder so Stilanpassungen je nach Projekt. Also ich habe so das Gefühl, dass es da immer so Möglichkeiten gibt, sich wieder so ein bisschen anzupassen. Ich habe jetzt gerade ein Projekt, das bei einer Agentur liegt, was nochmal ein bisschen eine Anpassung an dem Stil ist, nochmal stärker zurück zu Masso, aber auch nicht zu 100%. Also ich habe so das Gefühl, ich muss so ein bisschen je nach Projekt schauen, was fühlt sich für mich richtig an. Also was passt da jetzt gerade für mich? Also meine Bände sehen immer schon auch noch mal so ein bisschen anders aus. Und deswegen, ich kann nicht ausschließen, dass da sich über die Jahre hinweg auch noch mal was tut. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt noch mal so radikal ganz anders zeichnen würde. Jetzt plötzlich, weiß ich nicht was, seriös, halbrealistisch, Aquarell? Wahrscheinlich eher nicht. Also will ich jetzt gar nicht ausschließen, weil, mein Gott, ich habe ja schon mal alles über den Haufen geworfen. Wer weiß, wo es mich dann in 20 Jahren oder so nochmal hintreibt. Ich will mir das halt offen halten, weil ich das Gefühl habe, es muss sich halt für mich richtig anfühlen.
Das ist so interessant, ne? Ich habe echt so ein bisschen die Theorie, es gibt so 2 Gruppen von Zeichnenden, was Stil angeht. Die einen, die finden den oder haben den schon immer und sind da total drin in ihrem Stil und machen auch dann wenig anderes oder naja, die haben halt einfach einen Stil, so wie man sich das vorstellt. Und dann gibt es ja andere, die zeichnen irgendwie gefühlt jedes Buch, also das ist jetzt wirklich der Extremfall, in einem anderen Stil, aber da ist halt der Stil einfach viel fluider, so genauso wie du eben auch meinst, ne? Man passt sich dann halt vielleicht an, auch der Geschichte vielleicht an oder nutzt eben auch eine ganz andere Technik nochmal und da gibt es ja andere, das ist noch viel krasser, also ich meine, das ist natürlich ein Spektrum jetzt auch zwischen diesen beiden Extremen, aber finde ich echt immer witzig, wenn man sowas feststellt.
Ja, also ne, wie du halt auch meintest, so bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen so dieses, was braucht das Projekt? Ne? Wo habe ich das Gefühl, das ist es, wie es aussehen sollte? Und diese Entscheidung fälle ich halt immer am Anfang, wenn ich halt rangehe, so was glaube ich, braucht das Projekt.
Gab es denn, das interessiert mich jetzt im Zusammenhang mit deinem Kommunikationsdesign-Studium, gab es da Einflussnahme durch die Professoren oder Professorinnen oder so Tipps oder Schubser, so nach dem Motto, versuch du mal so, versuch du mal dieses?
Nein, also wirklich gar nicht. Tatsächlich war es so gewesen, dass an der Fachhochschule oder heutzutage glaube ich nur noch Hochschule Düsseldorf Illustration zumindest damals, gar kein wirklicher Schwerpunkt war. Also das war schon ein Studiengang, der sehr in Richtung klassisches Design, Werbedesign und sowas ging. Es war schon halt auch so gewesen, dass ich eigentlich nur ein einziges Seminar wirklich zu Illustration hatte, wenn ich mich richtig entsinne. Also so zu wirklich klassischer Illustration, wo ich dann halt auch einen Comic gemacht habe. Aber da waren wir total frei. Wir hatten doch noch ein paar andere Seminare, wo es auch um Illustration ging. Da erinnere ich mich jetzt auch wieder dran. Aber es war dann halt so, dieses einer war ganz klassisch Comic, aber halt wie gesagt sehr frei. Bei den anderen zu Illustration gab es dann halt schon so Anti-Comic-Richtungen, wo es dann halt auch hieß, nee, macht mal bloß keinen Comic. Da hat man dann halt irgendwas ausprobiert, je nach Thema. Und als es dann um die Abschlussarbeit ging, hatte ich überhaupt gar keine Einflussnahme. Mein betreuender Professor hat halt einfach gesagt, macht einfach. Und ich habe halt einfach irgendwas für mich entwickelt. Da gab es überhaupt gar keine Einflussnahme von wegen Stil oder sonst irgendwas. Also das war es tatsächlich nicht. Es gab da keine Beeinflussung durch das Studium, behaupte ich jetzt mal.
Okay. Ja, cool. Also das gab es zu meiner Zeit. Ich habe auch Kommunikationsdesign studiert, habe aber nach 4 Semestern abgebrochen. Du hast es durchgezogen, oder?
Genau. Also ich habe noch so einen allerletzten Diplomstudiengang mitgemacht, bevor es umgestellt wurde. Aber genau, ich bin Diplomdesignerin.
Wow.
Boah, kann ich auch nichts mit anfangen.
Doppeldesign. Du hast dann ja Masu Schmieds Tochter gemacht. Und das war ja so komplett in Eigenregie, oder? Das hast du ja selbst auch geschrieben.
Genau, also Masu ist komplett auf meinem Mist gewachsen, vollständig.
Wie war denn da so der Übergang? Weil 3 Fragezeichen ist schon eine Hausnummer, ja. Also es ist schon gleich richtig drin im großen Franchise. Wie war denn da der Übergang für dich eigentlich? Hattest du vorher schon mal mit Autorinnen oder Autoren zusammengearbeitet?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe nach Masu noch einen länger laufenden Webcomic angefangen namens Endangered. Das ist so eine queere Sci-Fi-Story, die ich tatsächlich nur im Web habe laufen lassen. Die ist aber tatsächlich durch die 3 Fragezeichen so ein bisschen aufs Eis gelegt worden, weil ich es nicht geschafft habe, das parallel weiterlaufen zu lassen. Also deswegen, es ging nicht sofort nach Masu in die 3 Fragezeichen über. Ich habe aber immer gedacht, ich würde mal total gerne mit einem Autoren oder einer Autorin zusammenarbeiten, weil ich gedacht habe, so hey, das stelle ich mir eigentlich voll cool vor, mal sozusagen, ich konzentriere mich ausschließlich auf die Umsetzung, ausschließlich auf Zeichnen und jemand anderes übernimmt den Teil des Textes und des Konzeptes. Ich weiß, dass ich da schon vorher mal mit irgendjemandem drüber geredet habe, so dieses, ja, das würde ich mal gerne machen. Deswegen war ich da total froh, dass sich diese Chance ergeben hat, weil ich dachte, ja, perfekt, genau das wollte ich mal.
Also Masu hast du selbst geschrieben. Bist du da ähnlich vorgegangen, wie ein Comic-Autor oder eine Autorin vorgeht? Hast du dann dir selbst ein Skript geschrieben? Oder hast du das auf den Seiten selbst entwickelt oder gestoryboardet? Wie bist du da vorgegangen?
Oh Gott, bei Masu. Bei Masu muss ich gestehen, ich hatte nicht mal einen groben Handlungsbogen, als ich angefangen habe.
Okay, yes.
Ja, toll, jetzt kommt's. Ja, also Masu, oh Gott, Masu. Ich habe Masu tatsächlich angefangen zu zeichnen, parallel bei einem Skype-Gespräch mit dem ebenfalls Comiczeichner Mario Bühling, meinem jetzigen Ehemann. Und okay. Ich habe tatsächlich mit ihm über, weiß ich nicht was, ich glaube, wir haben uns über Webcomics oder so unterhalten. Und ich habe beim Skypen angefangen, Masu zu zeichnen.
Wie geht denn das? Entschuldigung, jetzt, da muss ich jetzt mal rein. Beim Skypen einen Comic zeichnen?
Ja, so nebenher kann man das doch machen.
Aha, also
auf jeden Fall.
Du hast einfach dann mit irgendwelchen kleinen Skizzen angefangen. Du hast die Figur, ist dann irgendwie entstanden, oder?
Ja, genau. Während man so auf Antworten gewartet hat. Ne? So.
Okay.
So die erste Seite mal angefangen. Genau. Und so bin ich da reingekommen. Aber ich habe tatsächlich Masu so komplett aus dem Bauch heraus gezeichnet. Ich habe irgendwie gedacht, okay, ich möchte was mit einem kleinen Mädchen machen, ich möchte was mit Schwertern machen, ich möchte was mit Fantasy machen und ich hatte gar keinen richtigen Handlungsbogen. Das entstand erst nach und nach irgendwie beim Zeichnen und irgendwann hatte ich so dieses, okay, ja Mist, ich glaube, ich sollte mal anfangen, mich tatsächlich um die Story zu bemühen und auch diese Lücken mal mal zu füllen. So, was passiert denn da eigentlich und wie soll denn das Ende aussehen? Ja, im Nachhinein betrachtet totaler chaotischer Vorgang. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich irgendwie aus dem Bauch heraus so ein paar Dinge einfach beachtet habe. Also ich habe halt eine ganz klassische Heldengeschichte, Heldenreise erzählt. Ne? So diese, die Heldin bekommt den Auftrag, will zuerst nicht, bekommt einen Talisman, begegnet dem Mentor, der Mentorin, bla bla bla. Ne? Die dunkelste Stunde, ne? So dieser Moment, wenn man halt ganz unten sitzt und nicht weiß, wie man weitermachen soll. Und dann kommt dann das große Finale. Ich habe da viel einfach so gemacht. Und da bin ich halt so ein bisschen glücklich, dass ich das halt so hingebogen habe. Aber da war viel wirklich einfach aus dem Bauch heraus.
Aber du hast ja schon, das ist ja aufgebaut wie ein Comic. Und da hast du aber schon drauf geachtet. Du hast also seitenweise gearbeitet. Also nicht so dieses Strip-Format oder so, sondern du hast richtig Comic-Seiten dann auch gelayoutet.
Genau. Bei mir war halt immer der Gedanke da, ich möchte am liebsten ein Buch machen.
Ah, okay.
Weil ich Bücher einfach toll finde. Also ich finde es fantastisch, was das Internet alles einem an Möglichkeiten bietet im Bereich Comic. Ich finde Webcomics als Konzept super, super toll. Aber ich muss gestehen, am Ende des Tages lese ich am liebsten halt ein Buch. So, ich möchte ein Buch in Händen halten. Und wie gesagt, ich will überhaupt nicht sagen, dass das Internet ein schlechtes Format darstellt für Comics. Es hat halt vielen Leuten, inklusive mir, große Möglichkeiten gegeben, überhaupt was zu machen und mal eine Plattform zu haben und sich auszuprobieren und so weiter. Und es gibt fantastische Webcomics, aber ich möchte eigentlich am Ende ein Buch haben, weil ich das einfach besser finde. Und deswegen war der Gedanke bei Masu auch bei mir von Anfang an, hey, wäre schon schön, wenn das dann halt irgendwann mal ein Buch werden könnte. Dementsprechend habe ich halt auch immer nur in Buchseiten gedacht. Also ich habe es halt angelegt wie, ja, Seiten für ein Buch.
Ines, du hast jetzt schon manchmal auch was angesprochen, worüber wir auch unbedingt mit dir sprechen wollten. Und zwar meintest du, dass dir in Manga zum Beispiel auch Farbe gefehlt hat. Ne, das ist natürlich eine Auslegungssache. Man kann da natürlich auch irgendwie Farbe reinbringen. Aber klassischerweise ist es ja nur schwarz-weiß. Und überhaupt ist es so, dass Farbe in dem, was du machst, auch mal eine ganz große Rolle spielt. Und das ist ja auch so, dass selbst wenn deine Zeichnungen da vielleicht nicht drin zu sehen sind, hast du ja für verschiedene andere ZeichnerInnen, ich glaube nur ZeichnerInnen, koloriert. Ne? Also das heißt, die Bilder bunt gemacht, ausgemalt, könnte man auch sagen. Aber man sagt natürlich kolorieren. Wann ist eigentlich das passiert in dem, was du uns jetzt erzählt hast? An welcher Stelle hast du damit angefangen? War das auch schon im Studium oder war das danach? War das noch in deiner Manga-Phase oder war das dann danach?
Ja, zum Kolorieren bin ich über den ganz klassischen Cowboy und Indianer, große Anführungszeichen, Comic Silberpfeil gekommen.
Oh, ein Klassiker.
Abenteuer des jungen Häuptlings Silberpfeil. War das noch zum Studium oder nach dem Studium? Also es muss irgendwie Studium, Ende des Studiums gewesen sein. Da gab es eine Anfrage von Ulrich Wick von Wick Comics an Olivia Wiewig und mich, ob wir denn diese neu aufgelegten Schwarz-Weiß-Comics neu kolorieren könnten. Das war ein super Job. Der Ulrich Wick hat pünktlich bezahlt, pünktlich nachgeschoben. Und ich habe über viele Jahre hinweg wirklich eine Horde an Pferden auf Prärie koloriert und hatte dann auch zwischendurch dann immer so Phasen, wo ich dann meine beste Freundin immer angerufen habe und gesagt habe, boah, nenn mir Pferdefarben, ich kann nicht mehr. Irgendein Braunton, ich werde irre. Gott, was ich da alles an Pferden abgearbeitet habe. So, ja, das war wirklich mein Einstieg in die Welt der Koloration oder der Kolorierung. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Job, den ich super gerne mache. Das ist ja in Deutschland gar nicht so verbreitet, tatsächlich die Jobs aufzuteilen. Das ist ja in anderen Ländern gang und gäbe zu sagen, es gibt einen Penciler, also jemand, der die Vorzeichnungen macht. Es gibt einen Inker, also der, der das Ganze in Reinzeichnung umsetzt und dann gibt es jemanden, der koloriert. Das ist ja völlig normal und Texter und so weiter und so fort. In Deutschland ist es natürlich meistens aus finanziellen Gründen, weil man alleine schon meistens zu wenig Geld bekommt und es sich dann halt auch einfach nicht lohnt, die Jobs dann auch noch aufzuteilen. Nun mal halt ja auch einfach so, dass die meisten Leute natürlich fast alles alleine machen oder zumindest in einem Duo arbeiten. Jemand schreibt und der andere zeichnet. Aber von allen Schritten, die man man so auslagern kann, glaube ich, fällt es den meisten am leichtesten, die Kolorierung, die zum Schluss obendrauf kommt, auszulagern und zu sagen, oh komm ey, das ist ein zeitaufwendiger Schritt, da habe ich aber vielleicht gar nicht so Bock drauf, kann ich den jemand anderen geben. Und das hat sich bei mir tatsächlich auch so ein bisschen dann verselbstständigt, weil es dann plötzlich mehrere Aufträge gab und dann andere Leute halt auch gesehen haben, so hey, vielleicht macht die das ganz gut, vielleicht ist die jemand, auf den man sich halt auch verlassen kann, willst du für mich auch kolorieren? Und so war mein Einstieg da rein.
Ingo, bei dir ist es ja so, du machst ja eigentlich auch alle Schritte selber halt, ne? Aber die Kolorierung hast du auch schon manchmal ausgelagert. Also zum Beispiel jetzt bei Metropolia oder auch bei Malcolm Max hattest du das auch schon mal jemand anderes machen lassen. Aber ich wollte euch beide auch mal fragen, wenn man das mal so aufteilt, das Skizzieren, dann das Inken, das Kolorieren. Habe ich was vergessen? Also jedenfalls von diesen dreien, sage ich jetzt mal. Welches sind davon eure Lieblingsschritte? Oder welches ist euer Lieblingsschritt? Ihr könnt es auch gleichzeitig sagen.
Super Frage. Ines zuerst.
Ich muss schon sagen, dass die Kolorierung, glaube ich, mein Lieblingsschritt ist, weil die Kolorierung bei mir auch tatsächlich von vornherein immer mitgedacht wird. Also bei mir entsteht eine Szene, wenn ich sie ganz krakelig als Thumbnail aufzeichne, schon direkt mit Farbe in meinem Kopf. Also ich bin sofort in irgendwelchen Paletten unterwegs. Ich habe sofort so ein Gefühl, wie das dann halt am Ende irgendwie aussehen soll. Und ich freue mich immer total darauf, wenn ich zum Beispiel mit einem Verlag zusammenarbeite und erstmal alle einzelnen Schritte einreichen muss, wie es zum Beispiel bei den drei Fragezeichen war, wo ich halt die Pencils einreichen musste und dann halt die Inks einreichen musste und dann halt klar war, okay, ich werde jetzt erstmal sehr lange nur in Schwarz-Weiß oder ne, so in reduziert arbeiten. Ich habe mich immer so sehr darauf gefreut, dann endlich loslegen zu können und zu sagen, so und jetzt kommt jetzt das, was ich mir überlegt habe. Deswegen liebe ich Kolorieren und bin da immer total happy, wenn ich bei dem Schritt angelangt bin. Das ist meine Reihenfolge.
Ja, du bist engagiert. Ich hasse Kolorieren. Ich mag es überhaupt nicht. Also naja, es heißt, naja, hassen ist zu viel gesagt. Ich sag mal so, ich finde es einfach wahnsinnig schwierig. Also ich finde, man kann mit Farbe sehr viel, man kann das Artwork auf das nächste Level heben, tatsächlich. Und wie du auch gerade gesagt hast, es kann ja auch so, Anteile davon können ja in der Ink schon quasi angelegt sein. Also es gibt bei manchen Zeichnern oder Zeichnerinnen auch, kannst du das gar nicht so genau trennen, was ist jetzt die Ink, was ist jetzt die Farbe. Also wenn die so einen sehr malerischen Stil zum Beispiel haben. Oder es ist halt total strikt, ja, bei diesen klassischen amerikanischen Sachen, dass du wirklich diese Pencils, Inks, Farben streng getrennt hast, dass du wirklich die Inks enthalten, wirklich nur schwarz und weiß. Ja. Bei mir ist es halt so, ich arbeite halt mit Graustufen, weil ich es wichtig finde, so eine Tiefe irgendwie reinzubringen. Das auf jeden Fall. Also ich möchte schon festlegen, wo ist es dunkel, wo ist es hell, wo fällt ein Schatten und so. Aber Farbe finde ich wahnsinnig schwierig. Ich bin auch nicht immer, muss ich ehrlich sagen, zufrieden, auch mit meiner eigenen Farbe. Und ich bin eigentlich heilfroh, wenn mir das jemand auch mal abnehmen kann. Also jetzt bei Metropolia war das eigentlich aus der Not herausgeboren, weil die Zeit nicht mehr da war, dass ich alle Seiten selbst koloriere. Da sind wir ein bisschen in Zeitnot geraten. Und da ist Christoph Bouchard eingesprungen und der hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet, kann man ganz ehrlich sagen, weil da konnte die Deadline halt gehalten werden. Und also das ist so kolorieren. Ich reiß mich nicht drum. Insofern, na, vielleicht kommen wir da nochmal in Kontakt.
Super gerne. Also bei mir ist es eher, ich würde behaupten, ich reiße mich eher rum.
Ja, okay. Na, das sind auch mal super Voraussetzungen.
Aber Ines, machst du dann eigentlich auch, also es gibt ja beim Kolorieren gibt es ja dann auch noch so Abstufungen, ne? Das gibt halt einmal das komplette Kolorieren, also wirklich von vorne bis hinten bunt machen. Und dann gibt es ja auch noch das Flatten, das sogenannte Flatten, wo man eigentlich nur die Grundfarben erstmal anlegt. Also nur die Formen, die so da sind, mit einer Farbe ausfüllt, also mit einzelnen Farben. Und dann der oder die Zeichnerin, deren Werk das dann ist, die legt dann nochmal am Ende Schatten drüber oder so. Wie ist es denn bei dir? Also du machst aber auch so eben die komplette Kolo, ne? Oder machst du auch Flats manchmal?
Tatsächlich keine Flats. Also ich habe jetzt gerade einen längeren Kolo-Job für Elisabeth Pich, deren Stil ja sehr reduziert ist. Das ist dann quasi wie Flats, weil es gar nicht wirklich Schatten oder sowas gibt. Aber tatsächlich habe ich bei den Büchern, bei denen ich mitgearbeitet habe, schon tatsächlich das Komplette normalerweise gemacht. Also nicht immer den kompletten Band. Ich habe ja zum Beispiel Beispiel bei Endzeit von Olivia Wiewig mitgearbeitet. Da waren wir mehrere KoloristInnen, die da an dem Band gearbeitet haben. Aber wenn ich dann normalerweise koloriere, dann richtig. Nee, also dann tatsächlich eigentlich alles so.
Das ganze Paket. Ja. Was heißt denn das, dass man mit mehreren zusammen einen Comic koloriert? Wie kann man sich das denn dann vorstellen? Weil auch beim Kolorieren gibt es ja Stilunterschiede eigentlich.
Das kann es dann halt tatsächlich in dem Fall dann nicht mehr geben. Da muss man dann tatsächlich schauen, dass man sich in den Stil dann reinfindet. Aber wir haben tatsächlich so Szenen bekommen, also so Abschnitte des Buches, die wir dann am Stück koloriert haben. Genau. Und da wurde dann halt hin und her gereicht. Olivia hat ja auch einen Stil vorgegeben, an dem wir uns dann jeweils orientiert haben, hatten dann natürlich auch so Seiten, wo wir dann die Farben rausgepickt haben und haben halt versucht, natürlich uns da einzufügen. Das ist natürlich auch so Teil von so einem Kolorierungsjob. Wenn ich jetzt mal vergleiche, ich habe für Sarah Burini gearbeitet und für Olivia Wiewig, um mal so zwei kontrastierende Stile zu nennen. Olivia Wiewig, der ja eher so lockere Bleistiftzeichnungen verwendet oder halt auch manchmal dann doch nochmal geinkt, aber doch ja sehr locker und offen in den Formen ist. Und Sarah Burini, die digital arbeitet und sehr geschlossene, ganz oft auch harte Formen hat mit stärker definierten Schatten, also eher so auch an einem amerikanischen Stil etwas orientierter arbeitet. Da bleibt einem halt nichts anderes übrig, als wirklich zu schauen, okay, wie sehen denn die Lines hier aus? Wie muss ich da rangehen? Also in welche Richtung muss ich da gehen? Und da geht es nicht darum, dass ich jetzt sage, ich würde jetzt hier aber mal ganz gerne voll flüssig arbeiten, wenn das der Stil einfach überhaupt gar nicht hergibt. Ne? Und man halt eher mit harten Flächen arbeitet. Ne? Das ist dann einfach auch Teil des Jobs, einen Stil zu analysieren und sich in den einzupassen. Ich finde, das ist so eine total coole, naja, halt auch Aufgabe für einen selber, mal so zu schauen, wie arbeiten denn andere Leute und kann ich da vielleicht auch was von lernen oder die so ein bisschen studieren. Also ich habe jeden Kolo-Job so ein bisschen wie so ein Studium betrachtet, einfach von einem anderen Zeichner, einer anderen Zeichnerin. Also ich habe tatsächlich, also nur um noch ein paar andere Namen zu nennen, weil du ja eben schon meintest, nur Zeichnerinnen, das stimmt nicht ganz. Ich habe halt auch für Thilo Krapp zum Beispiel mal koloriert und Stefan Dinter auch noch mal so ein Projekt. Also es gab da schon so ein paar Leute, für die ich das gemacht habe.
Wie gehst du denn da vor? Also es sind ja wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Also du hast es ja jetzt auch gerade so ein bisschen beschrieben. Wir können ja in einem Podcast, in diesem Podcast zumindest keine Bilder zeigen. Deshalb muss man sich das so vorstellen. Aber wie gehst du denn da vor? Also kannst du das ein bisschen erzählen? Also wie du einen Stil dann analysierst und dann auch die passende Kolorierung findest? Also ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch Hinweise oder Wünsche gibt von den KünstlerInnen, mit denen du da zusammenarbeitest. Aber trotzdem ist ja auch viel, naja, ich meine, du wirst ja auch nicht umsonst engagiert. Also auf dein Können wird ja auch vertraut.
Also tatsächlich, ich versuche möglichst viel von dem jeweiligen Zeichner, der jeweiligen Zeichnerin mir vorher anzuschauen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn hier jetzt eigentlich gewünscht. Also ich habe mit niemandem zusammengearbeitet, der jetzt nichts vorzuweisen gehabt hätte. Also so, hier sind nur Bleistiftzeichnungen oder so, mach mal. Sondern es gab ja immer schon dann andere Werke oder halt auch einfach schon Seiten, die schon angefangen waren. Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, 95% von Olivia Wiewigs Huck Finn koloriert. Stimmt das? Ja, ich sag mal, das stimmt. Also den größten Teil. Da hatte sie aber ganz am Anfang schon ein paar Seiten schon mal angefangen zu kolorieren und dann hatte ich schon mal so eine gewisse Richtung, die ich dann aufgreifen konnte. Wie gesagt, bei Endzeit, das nochmal eine ganz andere Farbstimmung hat, da gab es dann halt auch einfach wirklich schon etliche Szenen, an denen ich mich orientiert habe. Ich erinnere mich noch an eine schöne Anmerkung. Da gab es so eine Vision sozusagen und da kommen so Zombies über einen Hügel und es ist alles ganz schön creepy. Und ich hatte die koloriert und da gab es die Anmerkung giftiger. Da war halt klar, okay, es muss alles ein bisschen extremer noch werden. Das ist jetzt hier gerade eine Horrorszene, das muss noch ein bisschen krasser werden. So, da war ich noch ein bisschen zu konservativ in der Szene. Und es gibt dann halt zum Beispiel Anmerkungen am Rand der Seite oder in der Seite selber dran. Das hat Sarah Burini zum Beispiel ganz gerne gemacht, ne? Wenn sie dann irgendwie sicher sein wollte, dass das und das in einem gewissen Farbton kommt. Manchmal gibt es dann auch solche Anmerkungen wie Würstchen. Und dann weißt du Bescheid, alles klar, es wird wohl ein Würstchen sein.
Sarah-Anmerkung, ja.
Das weiß ich, dass das an irgendeiner Seite da mal stand. Also ne, solche Vorgaben gibt es dann halt manchmal. So, ich habe mir vorgestellt, das soll bitte so und so aussehen. Also ich versuche da quasi so ein bisschen mich reinzudenken und das dann umzusetzen.
Würdest du sagen, dass die Koloristen oder Koloristinnen so ein bisschen die Unknown Stuntmen oder Stuntwomen sind?
Ja, also ich habe, wie man vielleicht schon so rausgehört hat, eine Vorliebe für Kolorierung. Wenn ich auch einen Comic in die Hand nehme, dann ist das auch eine Sache, die mich entweder direkt anspricht oder tatsächlich auch manchmal abschrecken kann. Also ich habe manchmal so dieses so, ach, die Farben sind lieblos oder irgendwie fühlt sich's für mich nicht wirklich stimmig an.
Ja, yeah. Also auch wenn du andere Sachen dir anschaust, meinst du?
Mhm.
Ja, ja. Mhm.
Genau, also wenn ich halt einfach ne, durch einen Laden laufe oder auf einer Convention Comic in die Hand nehme, dann habe ich das auch so, genauso. Und dementsprechend für mich persönlich ist eine Kolorierung oder eine gut gemachte Kolorierung schon echt etwas, was einen Comic halt auch wirklich ausmachen kann und wirklich so viel zur Atmosphäre beitragen kann. Dementsprechend, ich weiß, dass ich halt auch schon mal Bände ausgewählt habe, ausschließlich wegen der Kolorierung, weil ich mir gedacht habe, nee, das ist so super, gucken wir später, ob mir die Geschichte gefällt. Das ist natürlich auch total individuell. Ne? Da gibt es natürlich Leute, denen das sehr viel egaler ist als mir. Ich persönlich finde, dass eine gut gemachte Kolorierung einen Comic nochmal auf ein ganz anderes Level heben kann. Und dementsprechend finde ich halt auch schon, dass man da durchaus auch öfter mal drauf eingehen könnte, ne? Und sagen könnte, hey, ne? Also entweder, wenn es halt tatsächlich nochmal eine eigene Person ist, die das jetzt ausschließlich koloriert hat, dass man da auch nochmal extra darauf hinweisen sollte. Oder wenn es halt ne, die Zeichnerin selber war, dass man halt auch sagt, auch die Kolorierung so. Ja, ich finde schon, dass da wirklich eine Menge geleistet wird über die Kolorierung. Und das sollte man auch mal durchaus lobend erwähnen, wenn es gut klappt.
Ja, was wir hiermit tun, muss ich sagen. Also ich gebe dir da absolut recht. Also ich finde Kolorieren oder der Colo-Job, der ist absolut unterbewertet oder unterschätzt auch. Ja.
Ich glaube auch, dass das so ein Ding ist, dass man da halt manchmal dann nur so ein Gefühl hat. Ich meine, Ines, du guckst ja da nochmal mit einem anderen Blick drauf. Aber wenn man halt sonst so einen Comic in die Hand nimmt und dann so denkt, oh, naja, ich guck mal lieber hier rein, dann liegt das ja vielleicht wirklich auch an den Farben halt. Ne? Ich habe mich gefragt, da du ja eben auch meintest, die Farben sind lieblos, was sind denn so Fehler beim Kolorieren, die man machen kann oder die dir schon aufgefallen sind oder wovon du absolut abraten würdest?
Also ein Fehler, und ich glaube, das ist auch das, was bei vielen Leuten, die selber kolorieren, so eine Hürde darstellt, wenn man sich überwältigen lässt vom Regenbogen. Also wenn man sagt, ich würde gerne in Vollfarbe arbeiten, ne? Also ich habe sozusagen den gesamten Regenbogen plus sämtliche Brauntöne zur Verfügung. Ja, dann muss ich die jetzt ja auch irgendwie nutzen. Das kann halt schnell dazu führen, dass es so ein bisschen beliebig und unbalanciert aussieht. Ich würde immer empfehlen, dass man sich einschränkt. Also das mache ich grundsätzlich. Ich lege mir Paletten an, ich verbiete mir gewisse Farbtöne. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will, dass es jetzt nicht monochrom aussieht oder nur zweifarbig ist, sondern tatsächlich sozusagen vollfarbig ist, dann nehme ich trotzdem ein paar Farben raus und würden an der Stelle die Farben benutzt werden, dann versuche ich da eine Alternative zu finden. Und ich glaube, das alleine sorgt schon dafür, dass man sehr viel harmonischer unterwegs ist, weil man halt sagt, okay, das alles geht jetzt irgendwie in eine warme Richtung und ich setze nur ganz spärlich zum Beispiel kalte Farben ein und die dann aber halt als Betonung, die fallen dann auf. Oder alles ist ja eher irgendwie in ein kaltes Licht getaucht und wenn ich mit warmen Farben arbeite, dann muss es dafür schon definitiv einen Grund geben und nicht, naja gut, ein Anorak kann halt rot sein und die Hose kann halt blau sein, ne? Dann kann das Käppi halt gelb sein und irgendwie kann man natürlich in der Welt draußen immer alle Farben sehen, aber um es harmonisch zu machen, finde ich, macht es oft Sinn, sich zu reduzieren und zu sagen, okay, in welcher Welt bewegen wir uns jetzt eigentlich? Bei den drei Fragezeichen habe ich zum Beispiel pro Band mir immer alte Filmplakate rausgesucht, weil die Klassiker-Graphic-Novels, die ich mit dem Christopher zusammen gemacht habe, die sind ja wieder in den 70ern verlegt. Und ich wollte halt so alte Technicolor-Farben haben, also so richtig schön leuchtend. Aber über allem liegt dann halt noch so ein kleiner Gilb, ne? Weil das ist ja so ein bisschen nostalgisch. Also hatte ich so dieses, okay, haben wir alte Postkarten aus Kalifornien. Natürlich, die Sonne knallt total rein, das heißt, die Farben sind stark. Es gibt starke Schatten, aber natürlich alles so ein bisschen gelblich, ne? So, dann liegt da noch so ein bisschen was Gelbliches mit rein, aber trotzdem alles sehr leuchtend. Und ich mag halt diese alten 60er Jahre gemalten Filmplakate total gerne, wo halt das Rot aber nur noch wirklich rot ist und das Blau ist aber auch wirklich blau. Und daraus habe ich dann quasi mir Paletten rausgezogen und gesagt, hey, dann gehe ich in die Richtung. Und sowas kann total helfen, wenn man überwältigt ist von, ja, aber ich habe ja theoretisch sämtliche Farben, die die Welt bietet, zur Verfügung. Das kann einen total überwältigen. Und dann kann es halt helfen zu sagen, okay, wo sind meine Einschränkungen?
Ingo hat es jetzt auch schon gesagt, hierzulande ist es ja eher unüblich, dass man Jobs beim Comicmachen aufteilt. Üblicher ist es eigentlich so auf dem US-Markt. Wäre das auch was, wo du dich hinentwickeln würdest gerne oder wo du mal deine Fühler hinausstrecken möchtest oder kommt das für dich eher nicht in Frage?
Ja, der US-Markt, das ist ganz spannend, weil ich tatsächlich jetzt gerade ein Projekt bei meiner US-Agentur liegen habe.
Aha, ah, ja.
Genau. Ich habe zwei Agenturen. Ich habe eine deutsche Literaturagentur, die ich für meine Kinderbuchsachen verwende. Und ich habe schon seit Jahren eine amerikanische Agentur, die ich für Comics auf dem amerikanischen Markt verwende. Das klingt jetzt alles sehr hochtrabend. So nach dem Motto meiner 80 Bände, die ich in Amerika schon veröffentlicht habe. Natürlich nicht. Ich bin an die Agentur über Massu tatsächlich gekommen. Da gab es einen Aufruf meiner Agentin, die nach neuen Projekten gesucht hat. Und da habe ich mich damals mit Massu beworben. Die fand das auch gut, hat mich dann in diese Agentur mit aufgenommen. Aus Massu ist dann leider auf dem US-Markt jetzt nichts geworden. Dann kamen die drei Fragezeichen und das Regelwerk. Und das heißt, ich war jetzt erstmal auf dem deutschen Markt sehr beschäftigt und habe dann aber nach der Beendigung von Regelwerk gesagt, okay, ich möchte das einfach mal wieder reaktivieren. Ich habe doch diese Agentur da und habe tatsächlich ein Konzept an sie geschickt. Das ist jetzt tatsächlich gerade in der Betrachtung bei den Verlagen, bei verschiedenen Verlagen. Da weiß ich aber noch nicht, was draus wird. Das heißt, der US-Markt ist für mich so eine Option. Ich weiß aber nicht, ob ich da tatsächlich jetzt eine Chance habe. Also meine Agentur fand das Konzept irgendwie ganz gut. So, wir haben da auch ein bisschen dran gearbeitet und dann einen Pitch zusammengestellt. Einen ganz hübschen Pitch meiner Ansicht nach. Aber da heißt es bei mir tatsächlich noch so ein bisschen Fingerkreuzen. Ich weiß, dass meine Agentur mir, während ich in den drei Fragezeichen gesteckt habe, auch tatsächlich ein Projekt angeboten hat, wo ich dann als Zeichnerin für eine amerikanische Autorin gearbeitet hätte. Ich konnte das damals nicht wahrnehmen, weil, wie gesagt, es war einfach zu viel Arbeit, das hätte ich nicht geschafft. Dementsprechend, ja, ich habe da noch so Hoffnung, dass sich da was ergeben könnte. Ob es was wird, weiß ich nicht. Das werden die nächsten Wochen und Monate vielleicht sogar schon zeigen.
Wir drücken die Daumen.
Ja, auf jeden Fall, dann halten wir auch die Finger gekreuzt. Ja, Agenturen, das ist auch nochmal echt ein total spannendes Thema. Da müssen wir an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Ich würde sagen, aber für heute machen wir hier erstmal einen Punkt.
Eine kleine Sache wäre da noch, Ines. Wir haben eine Frage, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen stellen am Schluss unseres Podcasts. Und zwar die Frage nach einem Zeichentipp. Du hast ja schon am Anfang, hast du ja schon einen kleinen Tipp abgegeben, aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, oh, Ines, ich möchte Comiczeichner, Zeichnerin werden oder ich stecke fest in meinem Projekt, fällt dir da ein Tipp ein, den du als allererstes geben würdest? Was wäre dein Zeichentipp?
Ich habe natürlich drüber nachgedacht, weil ich höre ja auch euren Podcast immer.
Oh,
ich war also drauf eingestellt. Also ich würde tatsächlich zwei Sachen sagen. Eine Sache habe ich eigentlich schon so halb gesagt. Ich würde jedem, jeder, die einsteigt, wirklich empfehlen, mal nach so Unterstützerjobs zu gucken, ob sich da was ergibt. Also tatsächlich zu sagen, kann ich mal für jemanden kolorieren, weil das kann einem echt so viel helfen. Man lernt sehr, sehr viel. Man lernt halt auch zu arbeiten schon gleich in dem Bereich, lernt viel kennen, wie das Business so läuft. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr da die Chance habt, macht das mal. So dieser Gedanke, alles muss aus meiner Feder stammen, alles muss mein eigenes Ding sein. Ganz ehrlich, gerade wenn man anfängt, macht das mal. Und zweiter Tipp, bei dem ich halt auch immer gedacht habe, dass das eigentlich alle so machen, aber immer wenn ich das erzähle, kriege ich dann doch manchmal so, aha, ach so. Deswegen erwähne ich es jetzt auch nochmal. Legt euch Rechercheordner an.
Oh, okay.
Okay.
Ja, also wenn ich halt ein Projekt anfange, bevor ich so die ersten Striche mache, dann lege ich mir immer Ordner an, wo ich ganz viel sammle. Zum Beispiel Klamotten meines Hauptcharakters.
Meinst du einen digitalen Ordner oder so einen Pappordner?
Oh, das fände ich eigentlich auch ganz toll. Aber nee, ja, also es ist natürlich sehr viel einfacher, jetzt einfach so einen digitalen Ordner anzulegen. So. Genau, weil also ich finde halt immer, wenn man dann wirklich im Alltagsjob des Arbeitens an einem Comic drinsteckt, dann ist es immer so eine Bremse, wenn man dann sagt so, boah, eigentlich müsste der Charakter jetzt mal die Klamotten ausziehen, weil ansonsten ist das so ein Mickey-Maus-Effekt von, es gibt eh immer nur einen Satz an Klamotten. Und dann hängt man wieder und muss halt wieder recherchieren. Und ich liebe es einfach, bevor ich mit einem Projekt richtig anfange, zu sagen, okay, das ist die Klamottenwelt von Charakter A, die von Charakter B und das Setting sieht so aus, keine Ahnung, Inspiration für Ferienhaus, bla, ne, suche ich mir mal zusammen, so könnte ein Wäldchen aussehen in der Gegend. Weiß ich nicht, habe ich immer gedacht, dass das alle machen, scheinbar machen es gar nicht alle, deswegen, das wäre mein zweiter Tipp.
Das ist ein super Tipp.
Super.
Ich finde den total gut.
Also ich muss sagen, ich mache das tatsächlich, ich habe einen Rechercheordner, aber da schmeiße ich eigentlich relativ wild. Also ich sortiere dann nicht mehr so viel. Ich habe das dann meistens im Kopf, was wofür gedacht war. Mhm. Und ja, gerade so hier Klamotten, also Malcolm Max habe ich sehr viel recherchiert. Und wenn es halt in einem bestimmten Jahrzehnt oder Jahrhundert spielt, das ist ja das Praktische. Wir haben das Internet, das ist voller Bilder. Wir können die speichern und alle in irgendwelche Ordner reinschmeißen und aufheben.
Ja, aber so eine Handbibliothek ist natürlich echt sehr, sehr praktisch.
Ja, klasse. Mensch, jetzt die Zeit schon wieder, ey.
Die Zeit ist total schnell vergangen. Da hätten wir auch noch mal echt ewig weitersprechen können. Aber das machen wir dann, weiß nicht, wie viele zweite Teile wir schon angekündigt haben.
Ja, da müssen wir aufpassen, gell? Dass wir da den Mund nicht zu voll nehmen.
Ja, ja, genau. Eines Tages aber.
Ich wäre dabei. Sehr, sehr gerne.
Yay.
Sehr gerne.
Gut zu wissen.
Das war total spannend. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns an so vielen tollen Erfahrungen hast teilhaben lassen.
Ja, also ich muss mich bedanken bei euch für die Einladung. Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Ich fand's super.
Ich auch. Ines, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.